Also ich glaube, es kommt nicht auf Äußerlichkeiten an. Es kommt auch nicht alleine auf Frau sein an. Selbstverständlich hat eine Frau vielleicht andere Vorgehensweisen. Das ist unbestritten. Ich glaube, es kommt darauf an, dass jeder seine Politik so macht, wie sie gut zu ihm passt. Und ich bin mir sicher, dass ich so bleiben will, wie ich bin, im Sinne von hoher Transparenz, hoher Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, will möglichst viele Menschen mitnehmen, möglichst viele Dialoge gehen.
Sie ist seit Freitag die neue Präsidentin des größten bayerischen Lehrerverbands, Simone Fleischmann. Wir stellen sie vor. Außerdem heute im Campus-Magazin: schlechte Noten für Schwedens Schulen. Die OECD fordert einschneidende Veränderungen. Und Mythos Diplom-Ingenieur. Wie steht es nach der Bologna-Reform um diesen Titel, der wie kein anderer steht für Erfindergeist und Präzision, made in Germany? Am Mikrofon Annette Meyer. 60.000 Mitglieder hat der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. Unbequem und unbeirrbar legte er den Finger in die Wunden der bayerischen Schulpolitik. Nach 154 Jahren wird der BLLV zum ersten Mal von einer Frau geführt. Simone Fleischmann ist die neue Chefin. Gerhard Brack stellt sie vor.
Wer Simone Fleischmann trifft, trifft eine Frau, die Lebensfreude ausstrahlt. Die 44-Jährige lacht viel und trägt ein leuchtend orangefarbiges Sakko.
Ich bin mir sicher, dass ich so bleiben will, wie ich bin, im Sinne von hoher Transparenz, hoher Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, will möglichst viele Menschen mitnehmen, möglichst viele Dialoge gehen. Dazu kommt hoffentlich auch die Erfahrung und die Kompetenz, die ich einbringen kann, die unabhängig des Geschlechts ist.
Simone Fleischmann ist die erste Präsidentin an der Spitze des BLLV. Auch ihr Vater war Lehrer. Schon als kleines Mädchen saß sie lieber bei ihm mit in der Klasse, als in den Kindergarten zu gehen. Jahrelang war sie nun im Vorstand des BLLV, leitete dort die Abteilung Berufswissenschaft. Und sie ist eine Frau aus der Praxis, Schulleiterin an der Volksschule im oberbayerischen Poing. Seit dem Studium engagierte sie sich im Landesverband Bayerischer Schulpsychologen. Denn für das Hauptfach Schulpsychologie hat sie sich sehr bewusst entschieden.
Wenn es nicht rund läuft, kannst du dich mit Lehrern, Eltern und Kindern zusammentun und überlegen, an was es liegt. Und vielleicht haben da auch ein Stück weit meine berufspolitischen Wurzeln schon begonnen, weil du da natürlich erkannt hast in der Einzelfallberatung, wo es bei Eltern an die Grenzen geht, wo Schülerinnen und Schüler leiden. Und da gab es viele Gespräche, wo ich raus bin. Ich war immer in Supervision und bin es auch jetzt noch. Und nicht mehr weiter wusste, persönlich nicht mehr weiter wusste.
Kein Kind darf aufgegeben werden. Diesen Satz nimmt Simone Fleischmann sehr ernst. Das gilt für Kinder mit Legasthenie oder Dyskalkulie genauso wie für Kinder mit ADHS-Syndrom oder für Hochbegabte. Lehrer wollen den Kindern helfen, aber sie brauchen dabei mehr Unterstützung, zum Beispiel durch mehr Personal.
Ich bin der Meinung, dass es Klassen gibt, wo 18 Kinder in einer 8. Klasse, nehmen wir mal eine Mittelschule, wo 2 Kinder davon gut Deutsch sprechen, wir 3, 4 kriminelle Karrieren betreuen, da kann man immer von Beschulung reden, wo wir Kinder haben, die sich nicht mehr an Grenzen halten können und Kinder, die einfach auch von der kognitiven Leistungsfähigkeit her an die Grenze geraten. Für so eine Klasse mit 18 Schülern und viel, viel Not kann ein Lehrer alleine keine Bildungsangebote machen. Und da bin ich der Meinung, könnten wir schon mal modellhaft in Projekten, in Regionen nachdenken, ob sich da nicht 2 Lehrer pro Klasse rentieren würden.
Dass die neue BLLV-Präsidentin mit solchen Forderungen im Kultusministerium nicht überall offene Türen einrennt, ist klar. Klar ist aber auch, was an den Schulen an Problemen ungelöst bleibt, dafür muss die Gesellschaft anderswo bezahlen. Simone Fleischmann will, dass Lehrer mehr Freiraum bekommen, um Schüler individuell zu fördern. Das steht auch im Augsburger Manifest, das der BLLV am Freitag verabschiedet hat. Statt Beschleunigung und Effizienzdenken wollen die Lehrer den Kindern wieder mehr Freude am Lernen vermitteln.
Wir bemühen uns alle und wir reißen uns alle Haxen aus, differenzieren, motivieren und versuchen zu individualisieren. Aber das geht nicht in dem Maße, wie es die Kinder verdient haben. Und wir haben hier andere Rohstoffe nicht so schnell zu finden, aber wir finden die Rohstoffe in den Hirnen der Kinder. Und insofern wäre das ein großes Ziel.
Das Kultusministerium ist keineswegs immer dagegen. Die neue BLLV-Präsidentin hat dort schon oft Zustimmung erfahren. Und tatsächlich erklärt Henning Gießen vom Kultusministerium:
Wir haben in der Vergangenheit auch viele Dinge sachlich vorangebracht und das wird auch in Zukunft sicher so bleiben. Von daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.
Ein neuer Sparringspartner für das Bayerische Kultusministerium. Der BLLV hat eine neue Präsidentin. Gerhard Brack war das mit einem Porträt von Simone Fleischmann. Vom Musterland zum Absteiger. Kein Land ist bei den internationalen PISA-Studien in den letzten 10 Jahren so abgerutscht wie Schweden. Die schwedische Regierung hat deshalb untersuchen lassen, woran das liegt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Ulrike Bosse berichtet aus Stockholm.
Schlechte Noten für Schwedens Schulen? Bei den Schülern der Engelbrekt-Gesamtschule in Stockholm klingt das erst einmal ganz anders. Ich finde, es ist eine gute Schule mit guten Lehrern, sagt Zelda. Und Busse ergänzt, alles funktioniere. Sie hätten gute Lehrer und die Schule sei sehr schön, weil sie vor kurzem erst renoviert wurde. OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher dagegen verweist auf einen kontinuierlichen Niedergang des schwedischen Schulsystems. Schwedens Schulsystem habe, so Schleicher, in den frühen 2000er Jahren offenbar irgendwie seine Seele verloren.
It was sort of in the early 2000s that the Swedish school system somehow seems to have lost its soul.
Genau das, was die Schüler gut finden, kritisiert die OECD. Zu viel Geld sei in den letzten Jahren in schicke Schulbauten investiert worden und zu wenig in die Qualität der Bildung. Der geringe Status des Lehrerberufs und die unzureichende Qualität der Lehrerbildung sei alarmierend. Thomas Hultqvist, der Direktor der Engelbrekt-Gesamtschule, fordert zwar auch, dass der Status der Lehrer angehoben werden müsse, doch der sei eigentlich nur Ausdruck einer ganz anderen Entwicklung. Es ist die Veränderung, dass die Schule ein Markt ist, wo der Kunde Recht hat. Oft sehen sich Schüler und Eltern selbst als Kunden. Es geht darum, was die Gesellschaft meint, wofür es Schulen gibt. Und Lehrerin Sanna Wettergren ergänzt, ich denke da vor allem an die freie Schulwahl, der stehe ich kritisch gegenüber und dass es freie Schulen gibt. Ich glaube, dass viel passiert ist, als die freien Schulen eingeführt wurden. Ähnlich sieht es die OECD. Heute habe Schweden eines der weltweit am stärksten dezentralisierten Schulsysteme, in dem die einzelne Schule den Schüler als Kunde umwirbt. Dabei sei die Disziplin der Schüler kontinuierlich zurückgegangen, sie würden schnell aufgeben, die Leistungen würden schlechter, während die Noten besser würden. Schließlich bestätigt der OECD-Bericht eine Entwicklung, die in der schwedischen Gesellschaft in den letzten Jahren bereits diskutiert wurde. Die freie Schulwahl gefährdet die Chancengleichheit, statt sie zu fördern. Bildungsminister Gustav Fridolin kündigte eine Reihe von Maßnahmen an, mit denen die schwedische Regierung das Schulsystem wieder besser machen wolle. Dazu gehöre eine nationale Koalition für den Lehrberuf. Das Ziel dieser Initiative ist es, langfristig daran zu gehen, den Status und die Attraktivität des Lehrberufs zu stärken. Und damit es nicht zu abstrakt bleibt, kündigte der Minister an, dass die schwedische Regierung ab 2016 3 Milliarden Kronen, umgerechnet also etwa 3,2 Millionen Euro pro Jahr, für höhere Lehrergehälter zur Verfügung stellen will.
Schweden auf der Suche nach den Ursachen für das Abrutschen bei der internationalen PISA-Studie. Ein Beitrag von Ulrike Bosse war das. Computer, Tablets und Smartphones gehören mittlerweile zum Alltag der allermeisten Jugendlichen. In den Schulalltag aber haben es die digitalen Geräte bisher nur in Ausnahmen geschafft. In Zukunft soll das anders werden. Das Pilotprojekt Lernreich 2.0 von der Stiftung Bildungspakt Bayern untersucht seit 2 Jahren, wie digitale Lernplattformen das Lernen in der Schule bereichern können. Paul Tierbach berichtet.
Die Klasse 8b am Münchner Oskar-von-Miller-Gymnasium hat Mathestunde. Aber es gibt keine Tafel, keine Kreide und auch kein Lehrbuch. Stattdessen lösen die Schüler Gleichungen und Brüche am Computer. Bevor die Stunde beginnt, erklärt Lehrerin Alexandra Schaller, was sie heute vorbereitet hat.
Es gibt Multiple-Choice-Aufgaben und wenn Sie die falsche Antwort auswählen, dann steht auch immer ein Tipp daran, was Sie wahrscheinlich falsch gerechnet haben. Also zum Beispiel, du hast die Klammer vergessen oder wahrscheinlich hast du das Minus übersehen.
Sagt das Programm dann, was falsch gelaufen ist oder machen Sie das, was die Schüler falsch gemacht haben?
Ich habe vorher zu Hause diesen Test erstellt, mir überlegt, was die Schüler falsch machen könnten, jede Möglichkeit durchgerechnet und diese Antworten sozusagen als Multiple-Choice-Antworten eingestellt und auch eben einen entsprechenden Text eingegeben, der erscheinen soll.
Und sehen Sie denn hier auch die Antworten der Schüler?
Ja, die kann ich auch sehen. Wir können mal nachschauen. Hier sehe ich gerade, dass 9 Schüler also gerade in dem Test sind. Und hier kann ich jetzt also die Schüler sehen, die den Test gemacht haben. Wenn es falsch war, kann ich mir auch das Ergebnis anschauen und eventuell den Schüler nochmal ansprechen oder ihm hier gleich einen Kommentar senden.
Üben und Feedback digital. Bei dem Pilotprojekt geht es vor allem darum, wie Schüler und auch Lehrer eine schnellere Rückmeldung bekommen können. Über ein Online-Portal kann Lehrerin Alexandra Schaller ihren Schülern Aufgaben stellen. Ihre Ergebnisse sieht sie dann gleich auf ihrem eigenen Bildschirm. Aber auch die Hausaufgaben können die Schüler der 8b auf der Lernplattform erledigen.
Im Buch hat man manchmal hinten die Lösungen, aber nicht immer. Und hier hat man halt wirklich immer die Lösung. Und ja, dann können wir es gleich zu Hause verbessern oder nochmal lernen.
Und man braucht dann nicht seine Eltern, wenn die es dann auch nicht wissen, sondern man hat wirklich sichert, ob es richtig ist oder nicht und auch die Erklärung.
Und wenn man was falsch hat, wird einem halt auch gesagt, was man falsch hat. Das kann man halt direkt erkennen.
Also ich arbeite lieber mit dem Buch, weil die Aufgaben oft im Internet auf Dauer sehr eintönig werden.
Es macht halt auch mal Spaß, mal was anderes zu machen. Es ist auf jeden Fall besser als eine normale Unterrichtsstunde.
Dass der Computer heutzutage ein Teil des Unterrichts sein sollte, davon ist auch Frank Fischer überzeugt. Der Professor forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Lernen mit digitalen Medien und hat das Projekt Lernreich 2.0 wissenschaftlich begleitet.
Ich glaube, es wird niemand jetzt mehr so die Frage stellen, müssen eigentlich unsere Kinder und Jugendlichen überhaupt mit Medien umgehen, weil das tun sie natürlich schon längst.
Bleibt die Frage, wie nützlich digitale Medien wie Computer und Tablets im Unterricht sind. Ob Schüler also Mathe mit dem Computer besser verstehen? Daran zweifelt Ludger Wössmann. Er lehrt an der Uni München und leitet das Zentrum für Bildungsökonomik. In einer Studie hat er untersucht, in welchen Bereichen sich Computer positiv auf die Leistung der Schüler auswirken. Sein Ergebnis: Im Durchschnitt verbessern Computer die Leistungen der Schüler nicht.
Zwar finden wir positive Effekte dann, wenn Computer genutzt werden, um Informationen zu suchen und zu beschaffen, auch Ideen zu suchen. Aber wir finden eben gegenteilige Effekte, wenn der Computer vor allem dazu genutzt wird, für Übungszwecke zum Einüben des Erlernten.
Sollte die Klasse 8b zum Üben also besser zurück zu Tafel, Kreide und Lehrbuch? Nein, sagt Frank Fischer. Es kommt ganz darauf an, ob die Schüler eine angemessene Rückmeldung zu ihren Aufgaben bekommen.
Feedback ist immer dann problematisch, wenn es sehr einfach ist, die Aufgabe aber eigentlich komplex ist und die Lerner dann nicht wissen, wofür sie eigentlich dieses richtig und falsch genau bekommen haben. Das heißt, man gibt eine Zahl ein in eine Mathematikaufgabe und kriegt dann zurück, diese Zahl ist falsch, du hast dich offenbar verrechnet. Das ist also bei einer komplexen Aufgabe nicht so gutes Feedback.
Das Feedback zwischen Schüler und Lehrer gilt es also zu verbessern. Lehrerin Alexandra Schaller fügt ihren Multiple-Choice-Antworten gleich Tipps bei, wo der Fehler liegen könnte. So wissen ihre Schüler genau, welchen Schritt im Brüche-Auseinandernehmen sie noch üben müssen.
45 Schulen sind bisher an dem Projekt Lernreich 2.0 beteiligt. Es ist also noch ein weiter Weg, bis die digitale Welt an allen 6.000 Schulen in Bayern ankommt. Immerhin geht im kommenden Schuljahr ein weiteres Computerprojekt an den Start. Unterricht digital heißt es. Mit Videotutorials im Stil von YouTube sollen die Schüler damit den Stoff zu Hause nochmal vertiefen. Versiffte Sanitäranlagen, bröckelnde Wände und gesperrte Turnhallen. Viele Schulgebäude in Bayern sind marode oder technisch veraltet und müssen saniert werden. Bauträger sind die Kommunen und die greifen oft tief in die Tasche. Denn sie wollen die Gebäude auch vorbereiten für neue pädagogische Konzepte. Ute Rauscher mit einem Beispiel aus München.
Bunker heißt das einstmals preisgekrönte Schulzentrum in München-Moosach im Schülerjargon. Ein Gebäudekomplex der frühen 1970er Jahre aus mehreren Bauteilen, die Fassade mattbraun. Drinnen herrscht der morbide Charme eines in die Jahre gekommenen S-Bahn-Zwischengeschosses. Alex war Realschüler hier, an das Gebäude hat er sich nie gewöhnt.
Ja, also man kommt ja eigentlich schon manchmal mit guter Laune an, freut sich, seine Freunde zu treffen. Und dann, wenn man vor der Schule steht und den großen graubraunen Block sieht, nimmt eigentlich schon die gute Laune und alles eng, grau, dunkel, sind schon die Motivation und Freude auch im Schulalltag.
Ähnlich erlebte Konrektorin Sandra Kranz ihre Schule.
Ich hatte mitunter Klassenzimmer gehabt, wo die Kinder sehr, sehr eng aufeinander saßen, wo abgesehen von Bank und Stuhl eigentlich kein Durchkommen war, wo auch keine Möglichkeit war, an der Wand Plakate anzubringen, wo keine Möglichkeit war, ein Regal hinzustellen. Ich hatte keine Fensterbretter gehabt, um Blumen hinzustellen. Es war ein sehr funktioneller Raum, in dem eben Kinder unterrichtet wurden.
Solche Lernfabriken sind typisch 70er Jahre. Für die geburtenstarken Jahrgänge wurden in München gleich mehrere errichtet. Doch jetzt sind diese Betonbunker marode, erklärt Hans-Jürgen Stein vom Münchner Schulreferat.
In vielen Gewerkebereichen sind Maßnahmen notwendig, ob das jetzt die Fassaden sind, die energetisch ertüchtigt werden müssen. Die Dächer, die zum Beispiel gerade in den damaligen Zeiten haben wir sehr viele Flachdächer, die jetzt natürlich auch entsprechend gemacht werden müssen. Die Elektrotechnik, Sanitärtechnik, Heizungstechnik. Also es kommt sehr viel zusammen.
Für gut 80 Millionen Euro wird das Mosacher Schulzentrum jetzt entkernt, saniert, umgebaut und, weil die Zahl der Schüler in der Landeshauptstadt stetig steigt, erweitert. In den Sommerferien haben die Abbrucharbeiten im ersten Bauabschnitt begonnen. Eine Hälfte der 2000 Schüler wird jetzt in Containern unterrichtet. Sonnengelb stapeln sie sich in drei mehrstöckigen Riegeln auf dem einstigen Sportplatz. Und auch drinnen ist es hell und freundlich, findet Konrektorin Sandra Kranz.
Wir fühlen uns alle sehr wohl im Containerbau und gehen sehr motiviert auch in dieses Gebäude rein, sodass wir gesagt haben, super.
Helle, breite Flure mit Tischen und Bänken, große Klassenzimmer, auf jedem Stock Toiletten. Eine solche Raumstruktur ist auch in der generalsanierten Schule geplant. Die Architektur soll das pädagogische Konzept unterstützen, heißt es. Sie soll die Inklusion von Kindern mit Behinderungen erleichtern und neue Unterrichtsformen im Physiklabor. Besonderen Wert legt die Stadt München auf das Lernhauskonzept, sagt Lehrerin Kranz. Dabei werden Klassen von der Jahrgangsstufe 5 bis 10 zu einer Einheit zusammengefasst.
Die haben eine sehr räumliche Nähe, befinden sich also auf einem Gang, haben auf diesem Gang auch einen breiten Flur. Da befinden sich Tische, da sind auch Bänke. Kinder haben die Gelegenheit, diese Räume mit zu integrieren, auch in ihren Unterricht. Haben auch die Lehrkräfte, die sie unterrichten, gleich in ihrer Nähe, weil auch die dort ihr eigenes Lehrerzimmer haben, ansprechbar sind, näher dran an den Kindern, näher dran am Kollegen.
Bei den Planungen mitreden durften Lehrer und Schüler hier nur in der Anfangsphase. Nach wie vor haben beim Schulbau drei Akteure das Sagen. Die Kommune als Bauträger, der Architekt und als Geldgeber der Staat. Das Kultusministerium beschreibt in der Schulbauverordnung, was finanziell gefördert wird. Zum Beispiel die Größe des Klassenzimmers.
Jede Klasse benötigt in der Regel einen eigenen Klassenraum. Einschließlich des Arbeitsplatzes für die Lehrkraft und des Tafelbereichs soll seine Grundfläche 2 Quadratmeter je Schüler, sein Luftraum 6 Kubikmeter je Schüler betragen.
Solche Zahlenspiele taugen nicht für das pädagogische Konzept des Münchner Lernhauses. Die zusätzlichen Quadratmeter, die hier verbaut werden, werden vom Freistaat nicht gefördert. Die reiche Landeshauptstadt kann das offenbar verschmerzen. Gerade bringt der Stadtrat neue Standards für Schulbauten in der Landeshauptstadt auf den Weg, ganz nach ihren pädagogischen Ideen.
Schulgebäude sanieren und dabei pädagogische Konzepte berücksichtigen. Ein Beitrag von Ute Rauscher. Diplom-Ingenieur. Dieser Titel steht für Erfindergeist und Präzision. Er ist zur Marke geworden, auch im Ausland. Vor genau 50 Jahren, im Mai 1965, hat der Bundestag das Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung Ingenieur verabschiedet. Allerdings machte die Bologna-Reform und mit ihr die Internationalisierung der Studienabschlüsse auch vor dem bewährten Titel Diplom-Ingenieur nicht Halt. Trotz aller Widerstände wurde das Studium auf Bachelor und Master umgestellt. Gerhard Brack hat sich umgehört, wie sich das aufs Image ausgewirkt hat. Und er hat eine erstaunliche Ausnahme gefunden.
Was hat nicht deutsche Ingenieurskunst schon alles erfunden? U-Boote, Hochleistungsscheinwerfer, Raketen, Strahltriebwerke, die Kettensäge, die Gasturbine, das Telefon, das Faxgerät, den Faserverbundkunststoff, den MP3-Player, Windkraftanlagen, die elektrische Küchenrührhilfe Alfix und natürlich das Auto.
Mit dem Titel Diplom-Ingenieur verbinden Sie in der Bevölkerung wundervolle deutsche Limousinen. Sie verbinden damit die Erfindung des Kühlschranks durch Karl von Linde. Im Übrigen hier an unserer Universität, er war ja einer der Gründungsprofessoren mit damals 26 Jahren. Der hat dann die Firma gegründet, die heute über 65.000 Mitarbeiter hat. Unser erster Spin-off sozusagen. Dann sein Schüler Rudolf Diesel. Dieselmotor, ein Motor, der heute besser läuft denn je. Was wäre die Welt ohne Kühlschrank, ohne Dieselmotor, ohne Flugantriebe? Tja, das haben deutsche Ingenieure alles gemacht und daran ist das Markenzeichen gebunden.
Wolfgang Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München, ist bis heute überzeugt vom Markenzeichen des Diplom-Ingenieurs. Und obwohl die Hochschulen in Bayern offiziell als Studienabschluss nur noch den Master of Science vergeben, druckt er auch weiterhin den Titel Diplom-Ingenieur in die Abschlusszeugnisse. Das gibt es nur in Sachsen und an der TU München.
Da gab es ja auch schwere Diskussionen hier mit den Juristen des Wissenschaftsministeriums. Dort hat man recht, wenn man verweist darauf, dass auf ein und dieselbe Studienleistung nicht zwei unterschiedliche Titel verliehen werden dürfen. Deswegen verleihen wir diese beiden Titel als äquivalent. Visitenkarte vorne, Visitenkarte hinten sozusagen. Ich sage Ihnen, die Chinesen wären froh, wenn sie es könnten.
Gerade im Ausland verbinde man mit dem Diplom-Ingenieur deutsche Zuverlässigkeit und Präzision. Wie anerkannt der Titel noch immer in anderen Ländern ist, bestätigt auch Michael Mundbruch vom Verein Deutsche Ingenieure.
Ich kenne auch Diplom-Ingenieure, die ins Ausland gegangen sind als Diplom-Ingenieur und bewusst dort eingestellt wurden, weil sie Diplom-Ingenieur sind und nicht einen landestypischen Bachelor oder Master dann eingestellt wurde. Also es liegt, denke ich mal, nicht nur am Titel natürlich, sondern schon an der Qualität der ganzen Ausbildung, die dahinter steckt. Und da hat halt Deutschland einen guten Ruf mit dem Diplom-Ingenieur gehabt.
Der gute Ruf ist ehrlich erworben und beruht auf Tatsachen, sagt Mundbruch. Deshalb können Deutsche die gleichen Produkte teurer verkaufen.
Weil eben die Qualität besser ist wie von anderen Nationen, dann ist es eben kein Mythos, sondern wirklich auch, was die Kunden merken, was sie messen können über Energieverbrauch, über Langlebigkeit, über Präzision der hergestellten Produkte, die aus den Maschinen kommen. Also es ist kein Mythos, sondern wirklich messbar für den Kunden.
Wer heute sein Studium mit einem Master of Science abschließt, muss dafür zwar mehr Wissen vorweisen als früher die Diplom-Ingenieure. Trotzdem fehlt den Absolventen im Vergleich zu früher etwas Entscheidendes, die Reife.
Es gibt jetzt auch nur noch das G8, nicht mehr G9. Also auch dieses Thema Schule hat sich verändert. Es gibt keine Wehrpflicht mehr. Das heißt, auch die Absolventen insgesamt sind ja wesentlich jünger wie früher. Und das ist, denke ich, momentan auch einer der Hauptkritikpunkte in der Industrie, dass die Absolventen nicht mehr so reif sind wie früher.
Wie gut der Ruf des deutschen Ingenieurs in Zukunft sein wird, das hängt vom Erfindergeist und der Qualität der Produkte ab, die deutsche Ingenieure künftig entwickeln werden. Auch wenn der wissenschaftliche Grad des deutschen Diplom-Ingenieurs langsam ausstirbt, die Berufsbezeichnung Ingenieur bleibt ja erhalten.
Der Diplom-Ingenieur, eine bewährte Marke. Das war's für heute im Campus-Magazin. Am Mikrofon war Annette Meyer.